Das ist schon ein sonderbarer Text für einen Sonntag, der heißt, freut euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass es einer der traurigsten Texte im Neuen Testament ist, wenn nicht sogar in der ganzen Bibel. Jesus verhaftet, ja, die Mission gescheitert, so sieht es zumindest aus in dem Moment. Dann wird Jesus verhört in der Nacht- und Nebelaktion, was juristisch zur damaligen Zeit auch nicht ganz sauber ist. Gell? Könnte man anfechten eigentlich, dieses Prozedere. Die Jünger zerstreut. Und was eigentlich das Beste an dem ganzen Text ist, ist, dass der Petrus es wagt, denen dann noch zu folgen, um mitzukriegen, was wird denn nun aus Jesus? Das ist eigentlich das Positivste in dem ganzen Text, eindeutig. Da ist noch ein Jünger, der hat noch Herz, der geht noch mit. Mit in die Höhle des Löwen. Aber dann geht auch das richtig krachend runter. Katastrophe. Also was eh schon eine Katastrophe ist für die Jüngerschaft, für diese Mission, für den Weg, den die gegangen waren, 1 oder 3 Jahre durch Galiläa und auf dem Weg nach Jerusalem und viele gute Dinge erlebt, Wunder gesehen, tolle Predigten gehört. Ja, das bleibt jetzt irgendwie eine bittere Situation übrig in diesem Moment, wenn wir da lesen, Petrus verleugnet Jesus. Mit Ansage, mit Anlauf regelrecht. Das ist so eine typische Petrus-Geschichte, könnte man sagen. Naja, das ist so sein Charakter, gell? Der geht ja auch einfach auf dem See spazieren und wundert sich dann, dass er untergeht. Ich plädiere immer dafür, genauer hinzugucken, weil die Sache mit dem See, das war schon so, dass Petrus gesagt hat, wenn du willst, dass ich komme, dann ruf. Und Jesus hat gerufen und hat das gemacht. Also ich würde mal sagen, so insgesamt beim Petrus, das ist eigentlich ein echt mutiger Kerl. Ich möchte eine Lanze jetzt mal brechen. Ja? An dem Abend, da waren genug Lanzen unterwegs und ich breche die jetzt und sage, Petrus, du bist ein Guter. Petrus, du bist echt ein Guter, weil du hast Mumm, du hast Mumm. Ja? Da jetzt mitzugehen, da riskierst du richtig was. Es gibt so eine Stelle in der Passionsgeschichte im Garten Gethsemane, wo Petrus ja dann auch ein Schwert ziehen will und Jesus sagt ihm, ja, ist gut, ist ganz nett, dass ihr ein Schwert dabei habt, aber steck's mal lieber weg, wer die Waffe zieht, soll durch sie umkommen. Aber dann kommt Petrus eben in dieser Situation hier, kommt in eine Lage, wo er, ich habe so für mich überschrieben, wo er Abschied nehmen muss. Er muss Abschied nehmen von Jesus von Nazareth, von dem Jesus, der noch gekreuzigt werden muss. Er muss Abschied nehmen von der Mission, auf der er unterwegs war. Er muss sich lösen, um nach der Auferstehung zu einer neuen Mission zu finden. Um nachdem alles dann durch war, neu geboren zu werden, neu aufzubrechen. Dazu dann später mehr. Wir müssen ganz kurz eine Begriffsklärung machen, bevor ich in den Text dann richtig eintauche. Verleugnen ist das Stichwort. Der Petrus verleugnet Jesus. Dreimal. Da gibt es ja noch einen anderen Charakter in der Passionszeit, der Judas, ein anderer Jünger, der verrät Jesus. Das sind zwei komplett unterschiedliche Begriffe. Da passieren unterschiedliche Dinge. Beim Verleugnen, da ist Leugnen im Spiel, also da wird gelogen. Okay, kann man so vielleicht kurz zusammenfassend sagen. Beim Verraten, das kann sein, dass da gelogen wird, aber oft genug wird beim Verraten ja die Wahrheit gesagt. Also ich habe ja in der Schule bei meiner Arbeit ganz oft Leute da sitzen, die verpetzen jemanden. Und dabei sagen sie die Wahrheit. der hat Kaugummi gekaut, der hat in sein Handy geguckt, der hat einen Spickzettel gehabt, der hat mich gehauen, der hat mich beleidigt und so weiter. Da wird oft genug, nicht immer, keine Frage, aber es wird oft genug die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit, die da gesagt wird, die wird gesagt, um dem anderen zu schaden oder um mir dann einen Vorteil zu verschaffen. Gut, bei Judas ist das so eine Sache, der hat 30 Silberlinge gekriegt, das war eine Menge Geld, aber ich glaube, ja, dem Judas ging es eigentlich darum, dass letztendlich das Reich Gottes sich durchsetzt, wenn nötig mit Gewalt. Und vielleicht wollte er Jesus so ein bisschen provozieren, vielleicht war er auch enttäuscht über ihn. Aber um den geht es jetzt nicht. Ich will nur diesen Unterschied klar machen. Verleugnen heißt lügen, sich distanzieren, Abstand nehmen, nicht zu einer Sache stehen, um die es hier geht. Beim Verraten, da steht man dazu. Da sagt der Judas, ja, den kenne ich, das ist mein Meister, und gibt ihn einen Bussi. Ja? Und der Petrus, beim Verleugnen, das glatte Gegenteil. Wir haben es ja gehört in dem Text, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Das ist also, ganz was anderes, das ist so das Gegenteil sozusagen. Und nur der Vollständigkeit halber erwähne ich noch das ein drittes Wort, was in dem Zusammenhang wichtig sein könnte, nämlich das Verleumden. Das darf man auch nicht verwechseln mit dem Verleugnen. Weil beim Verleugnen, da wird eine Beziehung nicht bekannt. Beim Verleumden wird, ähnlich wie beim Verraten, einfach nur über jemanden anderen, mit dem muss ich gar nicht in der Beziehung stehen, über den wird etwas gesagt, was jetzt aber im Gegensatz zum Verraten nicht stimmt. Beim Verleumden wird also auch eindeutig gelogen, ja, und da wird über jemanden anderen etwas Falsches gesagt und da geht es auch vor allem darum, um der Person zu schaden oder um einem selber einen Vorteil einzuräumen. Ja, das ist das Verleumden, das ist das Wort, was da in den 10 Geboten genannt wird. Wenn Martin Luthers Übersetzung lautet, du sollst nicht lügen, da steht da eigentlich das hebräische Wort verleumden, also vor Gericht eine Falschaussage machen. Ja, und das ist etwas, das hat der Petrus ja auch nicht gemacht. Darum geht es beim Petrus eigentlich nicht. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber erwähnt, weil das auch in dieses Wortfeld gehört. Verleugnen, verleumden und verraten. Das ist alles etwas, wo jemand anderem einen Schaden zugefügt wird und ich selber besser dastehe. Aber es geht um unterschiedliche Dinge hier. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Verleugnen. Verraten spielt keine Rolle, verleumden spielt keine Rolle. Ja? Es geht also darum, dass gelogen wird, um eine Beziehung, einen Bezug zu jemandem oder einer Sache abzustreiten. So ähnlich steht es auch im Duden, könnt ihr nachlesen, die Definition von diesem Wort verleugnen lautet in etwa so. Und dann ist in Klammern, das ist eigentlich putzig, ist in Klammern im Duden hinzugefügt worden, rigoros abstreiten. Also da ist sogar ein bisschen Emotion drin in dem Wort. Ja, eckige Klammer, rigoros grundsätzlich so. Abwehren. Und das trifft eigentlich schon ganz gut den Kern der Sache. Die Petrus-Geschichte ist sozusagen ein Paradebeispiel, geradezu eine Definition von dem, was Verleugnen ist. Dreimal wird er verleugnen und er wird sich, zumindest nach der Erzählung vom Lukas-Evangelium, immer tiefer in den Abgrund bewegen. In den anderen Evangelien ist das ein bisschen anders erzählt, aber die kümmern uns jetzt heute nicht. Ja? Wir beschäftigen uns nur mit diesem gelesenen Text aus Lukas 22. Und jetzt steigen wir mal so richtig ein in die Szene. Jesus ist verhaftet worden, abgeführt worden. Petrus geht dem nach, er möchte dabei sein. Es wird ein Feuer entzündet im Hof des Hohepriesters, damit also jetzt die Leute sich in der Nacht wärmen können. Und da sitzen sie. Und ich lade euch ein, mit an dieses Feuer zu setzen, das wenigstens irgendetwas wärmt. Weil das, worüber wir gleich reden, also mir ist eiskalt dabei. Eiskalt. Ich brauche dieses Feuer. Ich habe es jetzt im Rücken. Ihr habt es ja, von vorne. Ja. das ist in Ordnung. Also ich habe schon gesagt, der Petrus, ich finde ihn ungeheuer mutig, dass er das gemacht hat, einfach da dazu zu gehen. Viele sind einfach entflohen. In einem Evangelium ist auch die Rede davon, dass einer so schnell weg wollte aus der Verhaftungsszene, dass sein Gewand weggefallen ist und er dann so durch den Garten geflohen ist. Aber Petrus hat das alles nicht gemacht. Der ist so mutig, der setzt sich da einfach dazu. Und im Feuerschein sieht man ja Gesichter, wenn ihr schon mal nachts am Feuer gesessen seid. Man sieht nicht viel, schon gar nicht, was drumherum passiert, weil man so beeindruckt ist von den Flammen, gell? Aber man sieht die Gesichter derer, die auch am Feuer sitzen. Und da spricht ihn diese Magd an, oder Türsteherin, könnte man auch übersetzen. Und die sagt, hey, du bist doch auch dabei gewesen. Und dann sagt der Petrus erstens, ich kenne ihn nicht. Er leugnet, Jesus gekannt zu haben. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist das, was wir schon immer so, das ist das, was wir wissen über die Verleugnung des Jesus von Petrus. Ich kenne ihn nicht. Damit leugnet Petrus, finde ich, mehr als nur Jesus, weil er die ganze Bewegung, die Jesus ins Spiel gebracht hat, auch irgendwie mit abstreitet. Ja. Er sagt damit auch seinen Jüngerkolleginnen und Kollegen, macht er auch eine Absage. Ja. Er sagt, ich war nicht dabei. Letztlich damit. Ich kenne diesen Jesus nicht. Das ist schon schwierig, wenn man sich überlegt, was in Jerusalem los war im Laufe der letzten Tage zu dieser Zeit. Ja? Viele haben den Namen Jesus gehört. Viele wussten von diesem Propheten da aus Nazareth, der Wunder getan hat, der grandios gepredigt hat zu den Leuten, der sich den Menschen zugewandt hat. Und den soll einer, der jetzt hier zufällig ein bisschen lächerlich, oder? Zufällig jetzt sitzt er hier am Feuer in dem Hof, wo drinnen die Verhandlung oder das Verhör besser gesagt abläuft. Und der will den nicht gekannt haben. Ja, der Petrus will seine eigene Haut retten. Vielleicht will er auch den Moment einfach hinauszögern, bis er rausfliegt oder auch verhaftet wird, um noch ein bisschen mehr mitzukriegen. Es steht ja nicht explizit im Text, ob Jesus irgendwo anders verhört wird oder ob das auch in dem Hof passiert und da halt ein Feuer brennen muss, damit irgendwie wenigstens Licht ist. Das weiß man alles nicht so ganz genau. Die Evangelien haben da auch unterschiedliche Versionen erzählt. Aber das macht nichts. Entscheidend ist, der Petrus distanziert sich von Jesus. Er tritt zurück. Ja. Er will was hinauszögern, wir wissen nicht so ganz genau. Vielleicht weißt du selber besser, was für dich Motive, Momente gewesen sind, als du dich mal nicht bekennen konntest zu etwas. Und wir reden ja nicht davon, dass man sich jetzt hier bekennen sollte zu etwas Schlimmem, was man gemacht hat. Gell? Der Petrus war ja positiv überzeugt davon gewesen. Der war ja nicht in dem Bewusstsein unterwegs, etwas Unerlaubtes zu tun, als er mit Jesus unterwegs war. Ja gut, Ehrenraufen am Sabbat vielleicht. Ja, vielleicht nicht die Hände waschen vorm Essen. Ja, da waren schon so Dinge dabei gewesen, als sie mit Jesus unterwegs waren, wo sie nicht ganz den Etiketten gefolgt sind. Nicht ganz die Etiketten der religiösen Moral eingehalten haben in allen Stücken. Okay, gut zugegeben. Aber der Meister hatte das glaubhaft erstritten mit den Pharisäern, die ihn konfrontiert haben und hat für seine Jünger gekämpft und hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht andersrum. So. Also Petrus hat eigentlich keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Er könnte schon dafür einstehen, aber in diesem Moment, angesichts der Wachen, der Vehemenz dieser Situation, ist es vielleicht auch einfach nur aus ihm rausgerutscht. Also, bei diesem Verleugnen geht es nicht darum, dass ich abstreite, was ich getan habe, was vielleicht nicht ganz sauber war. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich für das, was dieser Jesus tut und getan hat, dass ich das nicht mehr mein Eigen nenne. Ich gebe meinen Anteil daran zurück, was auch immer das sein mag. Ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem Jesus, mit dem, was er getan hat. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die dreistufige Leugnen, nenne ich es jetzt mal, dass das so einen Loslösungsprozess von von Petrus beschreibt, um diesen Moment, diese Erfahrungen in der Zeit der Wanderschaft, um das zu verlieren, ja, diese enthusiastische, inbrünstige Zeit der Nachfolge. Ja, man könnte auch lodernden Feuer der Verliebtheit sprechen, ja. Die wird ja durch die Verhaftung und durch die Kreuzigung maßlos enttäuscht, ja. Und für Petrus ist das ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass er jetzt sich distanziert davon. Ein bisschen paradox, gell? Dass ich mich für Petrus freue, dass er jetzt Jesus leugnet, weil ich es für wichtig halte, dass er es tut. Aber Achtung, der zweite Schritt wird noch schlimmer. Da kommt jemand und sagt, sag mal, ich weiß es aber mit Sicherheit, dass er bei diesen dabei war. Dieser zweite Mann, der spricht den Petrus gar nicht an, sondern der redet zu den Leuten um sich Sitzenden und sagt, ich weiß mit Sicherheit, der war dabei. Und jetzt verleugnet Petrus den Jesus umso schlimmer und sagt, das kann nicht sein. Nicht nur, ich kenne ihn nicht, sondern ich bin es nicht. Das ist die zweite Verleugnung bei Lukas Evangelium zumindest. Ich bin es nicht, der da dabei gewesen ist. Was heißt denn das? Ich bin es nicht. So als erstes poppt einem vielleicht so in den Kopf, dass Petrus etwas tut diese Formulierung, ich bin es nicht. Ist das Gegenteil von dem, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, das Licht, der Weinstock, der Hirte, der Gute und so weiter. Jesus sagt dieses Ego emi, ich bin. Und Petrus sagt in diesem Moment, ich bin nicht. Das ist eine Distanz, nicht nur von Petrus zu Jesus, sondern auch von Petrus zu sich selbst. Ich bin nicht. Ich bin es nicht. Nicht, ich kenne ihn nicht, sondern ich bin es nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, verleugnen, auch verleumden und verraten, bezieht sich immer auf jemand anderen. Und in dieser zweiten Verleugnung bezieht sich die Verleugnung auf ihn selbst. Selbstverleugnung. Ich bin es nicht. Das passiert auch. Sich von Jesus distanzieren hat auch einen Effekt auf die Distanz zu den anderen Jüngern, den Kollegen und so weiter. Zu all dem, was da passiert ist. Aber hier zu sagen, nein, nein, ich bin es nicht. Das ist eine Selbstverleugnung. Da entfremdet sich Petrus in dem Moment von sich selbst. Er tritt neben sich und sagt, ganz objektiv versuchen wir mal diesen Petrus, so wie wenn ich sagen würde, also der Daniel, der, ja, so, Selbstverleugnung passiert hier. Das ist ein bisschen schwierig, weil Jesus hatte doch auch gepredigt, wer sich nicht selbst, gell, verleugnet, wer nicht mein Kreuz auf sich nimmt, und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Für mich hat es tatsächlich die Spur gegeben, zu sagen, nein, ich glaube, dass dieser Prozess, den Petrus hier durchmacht, notwendig ist. Ich glaube, er ist notwendig. Mal zu kapieren, dass er, der Petrus, nicht identisch ist mit Jesus. Der Jesus tut die Wunder. Der Jesus hat gepredigt. Der Jesus zieht da unterwegs. Der Jesus hat die Mission und hat seine Nachfolger gerufen. Und es ist nötig und gut, sich von ihm zu distanzieren und zu sagen, ja, dass er sagt, ich kenne ihn nicht, das ist so ein bisschen, also das ist nicht in Ordnung so. Unter Freunden macht man das nicht. Und das bringt ihn in Distanz und das ist emotional so schwer zu verkraften. Aber für das, was quasi langfristig passieren wird, ist es ganz wichtig, dass der Petrus mal klarkriegt, ich bin nicht, der hier die tollen Wunder tut. Auch wenn, gut, Jesus hatte damals die Jünger 2:2 losgeschickt zum Predigen, Wunder tun, das haben die auch alles gemacht, steht dort. Und das mal klar zu kriegen, dafür ist auch Jesus verantwortlich gewesen. All die guten Dinge, die wir getan haben, die wir gesagt haben, Leute, die wir in die Nachfolge gerufen haben und. Ich war's nicht. Ist heilsame Erkenntnis. Aber auf der Beziehungsebene zu Jesus natürlich schwierig. Also, und die zweite Ebene eben, dieses Selbstverleugnen, da wird es schon fast psychologisch, gell? Könnte man so sagen. Ist auch nicht so leicht. Aber auch das, glaube ich, ein notwendiger Schritt, um anzukommen in diesem Ding, ja, hier verändert sich was auch in mir. Wenn sich mein Verhältnis zu Jesus ändert, verändert sich auch mein eigenes Verhältnis zu mir selbst. Petrus muss wieder richtig zu sich kommen. Er hatte sich die letzten Jahre sehr mit Jesus identifiziert. Wenn du mich rufst, zum aufs Wasser gehen, dann mache ich das. Also, hallo? Ja. Komm mal wieder auf den Boden, Petrus. Und ich sag euch, er schlägt hart auf. Weil jetzt kommt die dritte Verleugnung. Eine Stunde hat er Zeit, um Atem zu holen, um mal zu begreifen, was er hier gerade macht. Aber erst wenn der Hahn krähen wird, wird das richtig begreifen. Die dritte Verleugnung, da sagt er, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ich kenne ihn nicht, war das erste. Ich bin es nicht, war die zweite. Die dritte, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Peinlich. Lächerlich. Wir haben das doch jetzt schon hinreichend diskutiert, du warst dabei und so, gell? Und der dritte Person sagt, ich höre es doch an deinem Dialekt. Du bist doch aus Galiläa. Ja? Und damit bist du ein Aufrührer, ein Zelot oder irgendwie sowas, ja? Und der Jesus aus Nazareth, der war doch aus Galiläa. Komm jetzt, komm. Du bist doch längst überführt. Leugnen ist zwecklos, sagen wir heutzutage, richtig? Das ist absurd, du kannst deine Herkunft nicht verleugnen. Ja? Wenn ich Englisch spreche, hört jeder, dass ich mal in Afrika gelebt habe. Weil mein Akzent dahingehend jetzt geprägt ist. British English, das ist vorbei. Ja? Schulenglisch, AD. Ja? Du kannst es nicht verleugnen. Ja? Dadurch, dass ich an zu vielen verschiedenen Orten gelebt habe, hört man nicht so ganz, wo ich ursprünglich mal herkomme. Ja. Aber solange ich in Afrika gelebt habe, hat jeder gesehen, dass ich nicht ursprünglich von da komme. Und dann zu sagen, nein, ich bin einer von euch. Ja. Oh Mann, Petrus. Also menschlich gesehen würde man sagen, Petrus, das hättest du dir ersparen können, tu das nicht. Aber er hatte sich einfach zu sehr schon verrannt. Es war einfach schon passiert, es war einfach zu spät. Der Petrus, ich freue mich für ihn. Und er tut mir gleichzeitig leid. Weil so eine Erfahrung zu machen ist gar nicht schön. Gar nicht schön. Und gleichzeitig ist sie so nötig, sich das klar zu machen. Ich bin ich und Jesus ist Jesus. Während Petrus sich von Jesus distanziert, sich von sich distanziert und dann von jeglichem Realismus distanziert, von allem, was echt und real ist, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, ja. Während der das erlebt und während der das macht, geht drin das Verhör los. Und Jesus bekennt sich, streitet nicht ab, bekennt Farbe. Und wenn er die ganze Zeit vorher, Jesus jetzt, die ganze Zeit vorher seinen Jüngern oder den geheilten Menschen sagt, nichts verraten. Ja? Hey, du bist doch der Sohn Gottes. Ja, 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 aber nicht verraten. Noch nicht verraten. Ja? Du bist doch der Messias. Ja, 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 aber nicht. Im Markus-Evangelium, ganz krass, wie er seinen Jüngern sogar verbietet, es den Leuten zu sagen, dass er der Messias ist. Aber jetzt, während das bei dem Petrus passiert, gleichzeitig drinnen im Palast des hohen Priesters, bekennt Jesus Farbe und sagt, ja, ich bin's. Sagt Petrus, ich bin's nicht. Und das ist nötig. Das ist nötig. Es gehört zu dem Prozess, wo das Weizenkorn in die Erde fällt, allein und stirbt. Wochenspruch heute. Es gehört dazu. Es gehört zu dem Auftrag, den Jesus selbst und er allein hat, zu sterben, sein Leben hinzugeben. Zu all dem, zu dem es dann eben gehört und wird. Die Distanz ist eigentlich nötig, aber sie fühlt sich richtig blöd an und ist auch menschlich traumatisch für den Petrus. Aber wirklich, ich freue mich für ihn. Ich freue mich für ihn, dass er das erfahren durfte. Auch wenn dann der Hahn kräht und er dann checkt, oh nein, der hat das ja vorhergesagt, dass das passieren würde. Und jetzt geht er raus und weint bitterlich. Das ist noch mehr als, es jammerte ihn. Er war irgendwie innerlich ergriffen. Nein, es bitterlich weinen. Also es gibt eigentlich nicht viel stärkere Emotionen, was Scham und Trauer betrifft. Ja, geht's fast nicht schlimmer, was er da erlebt. Wir wissen nicht, was in diesem Blick von Jesus drin gelegen hat. Wir wissen nicht, wie Jesus den Petrus angeguckt hat, wie es da heißt. Und er wandte sich um und blickte ihn an. Es gibt zahllose Abbildungen in Kinderbibeln oder auf Kalenderblättern oder in Hollywoodfilmen, die versuchen, diesen Blick Jesu zu einzufangen oder zu tun. Wenn wir uns den Text nochmal genauer anschauen, also Lukas 22, das muss dann irgendwie Vers 60 sein oder 61 oder so, und da steht einfach nur, er blickte ihn an. Er blickt ihn an. Da, wo Petrus dreimal erst den Herrn, dann sich selbst und dann jeglichen Bezug abgestritten hat, da sieht der Herr ihn an. Und dass er das tut, ist für mich das Entscheidende. Was dieser Blick für Petrus bedeutet hat und so, wissen wir nicht, das ist deren Geschichte. Das ist deren Beziehungsgeschehen, was hier verleugnet wurde. Es betrifft nur die beiden. Es müsste eigentlich in der Seelsorge bleiben, könnte man sagen. Gell? Es ist ein vertrauliches Geschehen. Und dass das in Ordnung ging, auch für Petrus, dass diese Geschichte auch nach der Auferstehung noch weitererzählt wird und dann Eingang findet in vierfache Ausfertigung in die Heilige Schrift, das ist schon starker Tobak. Da wäre ich vorsichtig, welche meiner Geschichtchen sozusagen mal irgendwo dokumentiert blieben. Oh oh. Aber dieser Petrus ist einfach ungeheuer mutig. Der hat vielleicht daraus gelernt, der steht dazu. Ja, das war so. Und das unterstreicht, glaube ich, wie wichtig diese Geschichte ist. Und dass es keine Erfahrung ist, der wir aus dem Weg gehen müssen, sondern dass es eine Erfahrung ist, in der uns Jesus anblickt. Wo wir alles von uns geben, wo wir alles loslassen, was uns da hält an Jesus, ändert nichts daran, dass er uns hält. Dass er uns sieht, dass er dich sieht. auch wenn du es abstreitest, auch wenn es dir vielleicht einfach nicht bewusst ist, hast du ein Ansehen bei Jesus. Er sieht dich an. Letare. Freue dich, Jerusalem. In diesem ganzen Schlamassel, in dieser ganzen menschlichen Tragödie, sieht Jesus dich an. Und da kann man nur rausgehen und bitterlich weinen, so geht's mir. Aber lass es dir auf der Zunge zergehen. Lass es dein Herz zum Schmelzen bringen. Er sieht dich an. Und das ist alles, was nötig ist. Ich freue mich für Petrus. Ich freue mich für Petrus, der auch später in seinem Dienst, in seinem Wirken, manches Mal in diese Situation gekommen ist, wo er Farbe bekennen musste. Das ist jetzt nur eine kleine Randnotiz am Ende, weil ich es wichtig finde, zum Thema Farbe bekennen und leugnen, abstreiten oder nicht. Weil dieser Ausblick, was jetzt passiert, der steht jetzt nicht in diesem Predigtext von heute, aber er steht ja im Neuen Testament. Der Petrus hat, nachdem dann er den Auferstandenen begegnet ist und nachdem der ihn nochmal ausgesandt hat, weide meine Lämmer und so weiter, nach dem Frühstück am See und nach der Himmelfahrt, geht's los, ja. Und in der Apostelgeschichte ist berichtet, dass Petrus zum Hauptmann Cornelius, einem Heidenhauptmann, gerufen wurde. Und es kann ja gar nicht sein, dass auf die der Heilige Geist fällt. Die anderen Apostel glauben dem Petrus fast gar nicht, dass sowas jemals passieren kann. Und Petrus sagt, doch, ich habe es gesehen und ich glaube das und deswegen werden das unsere Brüder und Schwestern. Farbe bekannt, yes. Weil er damals geweint hat. Weil er das erlebt hat. Ich glaube, das hat damit zu tun. Es steht zwar jetzt nirgendwo, gell? Aber das ist meine Deutung. Dass, weil er diesen Moment damals erlebt hat, konnte er das Unfassbare, was bisher undenkbar war, akzeptieren. Da ist ein Hauptmann und der hat sich bekehrt und der Heilige Geist ist auf ihm und es passt mir nicht in den Kram. Ich habe da keine Lust drauf, dass der auch noch ein Jesus-Jünger wird, weil das ist eine Besatzungsmacht und ein Heide noch dazu und der hat sich auch nicht die Finger gewaschen. So. Aber ich habe es erlebt, auf dem ist der Heilige Geist, das gibt's nicht. Weil er das erlebt hat. Und als in Apostelgeschichte 15 alle Apostel zusammensitzen und überlegen müssen, denn jetzt, also wegen dieser Erfahrung damals und wegen den Erfahrungen von Paulus, der auch die Heiden missioniert hat und der Heilige Geist fiel auf die. Und dann musste man beraten, müssen jetzt die Neubekehrten, die nicht Juden waren, müssen die erst konvertieren? Ja, müssen die sich schick machen, um in die Gemeinde zu dürfen? Oder wie? Ja? Und dann hat der Petrus damals auch Farbe bekannt und hat gesagt, liebe Brüder, meine lieben Geschwister, ich glaube, nö. Aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund der Erfahrung, dass wir ein Ansehen bei Gott haben, egal in was für einem Schlamassel wir stecken, egal wo wir herkommen, was unsere Prägung ist, was unsere Vorbereitung ist zu dieser Geschichte. Okay? Und dann ist es in Antiochia doch nochmal passiert. Und Paulus und Petrus haben zusammen miteinander gefäschwart mit den anderen Heiden. Und der Petrus hat, obwohl frommer Jude, gell, hat er mitgefäschwart, was er nicht durfte. Und dann kamen andere Judenchristen, die auch so ein bisschen mehr so jüdisch-religiös waren. Und dann hat der Petrus nicht Farbe bekannt. Schon wieder was passiert. Aber dann gab es eine Aussprache zwischen Paulus und ihm. Und Paulus hat ihm noch was klar gemacht. Und dann haben sie nochmal drüber geredet. Und dann hat Petrus vielleicht nochmal erfahren und verstanden, naja, stimmt, das hat dann damals zu tun. Ich will damit sagen, wenn du heute jetzt eine Erkenntnis hast oder eine Erfahrung machst, morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr, Und es ergreift dich sehr. Und es gibt mal irgendwann die Situation, wo du einen Rückfall hast, sozusagen, ja, oder wo es dann doch nicht mehr so gut gelingt. Vergiss nicht, dein Ansehen bei Gott bleibt. Es bleibt. Weil das Schlimmste, was man durchleiden kann, hat Jesus selbst durchlitten. Er tut das allein. Und er tut das für dich und für mich. Und in diesem Sinn wünsche ich uns Gottes Segen. Weiterhin in der Passionszeit und wenn es dann an die Osterfeierlichkeiten geht, lasst es ganz tief fallen, dieses Weizenkorn des Wortes Gottes in deinem Leben. Es wird viel Frucht bringen. Amen.